BR Heimat. Habe die Ehre.
Und so habe die Ehre, sagt herzlich grüß Gott Hermine Kaiser. Heute geht's um ein ganz ungewöhnliches Thema und es hat mit diesem Geräusch zu tun und das ist uns allen vertraut. Hören Sie mal. Die 5, die 6, die 2 und nochmal die 6, gleich ein Pasch. Es geht um Brettspiele und mein Gast heute, dem haben Sie einiges zu verdanken, nämlich fröhliche, unterhaltsame oder vielleicht auch grantige Nachmittage. Beim Spielen, Dr. Tom Wernig ist bei mir zu Gast und er hat nicht nur zahlreiche Brettspiele entwickelt, sondern auch den Preis Spiel des Jahres mitbegründet und die Spieleerfindermesse ins Leben gerufen. Und wir spielen heute nicht miteinander, ich verliere eh immer, sondern wir ratschen miteinander über Spiele, über Spielerfindung, über die Geschichte der Spiele und über die Geschichte der modernen Brettspiele hat Tom Wernig seine Doktorarbeit geschrieben und passend dazu ist jetzt auch noch ein Buch herausgekommen, das moderne Brettspiel, die unglaubliche Entwicklung von 1950 bis 2000. Und die Spiele, über die wir ratschen, von Malefiz bis zum Mensch ärgere dich nicht, wo man sich doch immer ärgert, die haben wir alle schon gespielt oder Halma oder was es noch alles gibt, das beratschen wir jetzt eh gleich. Und er ist einer der ältesten Promovierten oder Doktoranden in Bayern, wenn nicht sogar in Deutschland. Er hat letztes Jahr mit 86 Jahren seine Doktorurkunde bekommen und auch darüber unterhalten wir uns. Und er hat mir jetzt gerade nochmal mein Handy erklärt, weil es blöd war. Also ein Technikfreak auch noch und über die Entwicklung der Technik hat Dr. Tom Wernig auch schon Bücher geschrieben. Also langweilig ist es ihm nicht und mit ihm auf keinen Fall und ich freue mich jetzt sehr auf unseren Ratsch. Freue mich, dass Sie zuhören. Dr. Tom Wernig bei mir zu Gast. Habe die Ehre. Schön, dass Sie da sind. Frisch promoviert sozusagen.
Habe die Ehre.
Schön, dass Sie da sind. Wir haben gerade schon bei der ersten Musik geratscht, wie schön miteinander spielen ist. Wir spielen nicht, wir ratschen. Aber Spiele haben sich bei Ihnen schon das ganze Leben gezogen. Obwohl Sie mir gesagt haben, Sie haben in Partenkirchen, wo Sie aufgewachsen sind, eher miteinander gespult, Fangermandel oder Versteckerl oder sind Ski gefahren oder haben versucht, Fußball zu spielen ohne Fußball. Mit Brettspielen haben Sie am Anfang ja noch gar nichts zu tun gehabt.
Eigentlich überhaupt nichts. Ich glaube, das einzige Spiel, das ich mich erinnern kann, das war nur Streitpassions mit meiner Großmutter, was immer sehr, sehr schön war. Und was ich heute sehr gern gelegentlich mit meiner Frau spiele, aber sie hasst es, weil sie halt immer verliert.
Was spielst du
da? Ja, Streitpassions.
Streitpassions.
Ja, also das ziehe ich immer wieder mal raus und sie sagt dann, nein, bitte nicht. Aber meine Enkelin, und da muss ich unheimlich aufpassen, die ist sowas von wiff und wach.
Und bei der Familie.
Und die verpasst nichts an Chancen, mir wieder Karten aufzubrummen oder ja, sie übersieht nichts.
Aber Streitpassions kenne ich nicht. Passions ist ja eher dieses, es hat ja auch, ist ja schon ein Wort drin, mit Geduld zu tun. Und ist das eine Erfindung von Ihrer Oma oder gibt es das
Nein,
Spiel
das
wirklich?
Ist ein uraltes Spiel, Passionsspiel. Das sind zwei Kartenspiele, die gemischt werden und die halt öffentlich auslegen und man versucht seine Karten so abzulegen, wie es nach den Passionsregeln möglich ist. Aber nachdem beide den gleichen Kartensatz haben, ist es halt immer der eine oder der andere, der seine Karte los wird. Und wenn man irgendwas übersieht, was man hätte machen müssen, dann klopft der andere, das klingt dann so, ich bin dran. Aha. Und dann ärgert man sich zu Tod, weil man das übersehen hat. Und ja, das ist ein Kartenspiel, das ist nur am Rande, weil ich bin ja eigentlich kein Kartenspieler, sondern ein reiner Brettspieler.
Aber wann hat das bei einer angefangen? Weil schon zu Beginn Ihres Buches erzählen Sie, dass Sie eher Skifahren waren und gar keine Brettspiele gehabt haben. Sie sind ja vor dem Krieg schon aufgewachsen, da haben die Kinder dann während des Krieges ja nichts zum Spielen gehabt.
Was wir am Speicher gehabt haben, das war ein Spiel, ganz komisch, mit so Zacken. Und da waren ein paar Damesteine rumgelegen. Eine Regel hat es nicht gegeben und niemand kannte das. Das war halt ein Backgammon. Das war aus dem Vorkrieg zeitnah rumgelegen. Und ja, es war halt da. Es war aber nur das Brett. Und ein Brett allein, selbst wenn es komplett ist, nützt nichts, denn das Spiel besteht aus etwas anderem. Das ist die Spielregel. Ohne Regeln geht nichts. Das ist wie im Leben. Mhm. Spielregeln sind ja Lebensregeln. Wenn wir leben würden in unserer Gesellschaft ohne Regeln, dann hätten wir Anarchie. Und das, was wir im normalen Leben beachten, Regeln, Anstandsregeln, Verkehrsregeln, alle Regeln, die wir im Leben haben, das haben wir halt im Spiel auch. Und ein Spiel ohne Regel existiert gar nicht.
Wie kamen Sie dann auf die Regeln von Backgammon? Und mich wundert es, dass in Partenkirchen ein Backgammon-Spiel auf dem Dachboden war. Das ist ja eher im Süden verbreitet, so in arabischen Ländern oder so. Na, bei uns hat es eigentlich weniger Backgammon gegeben. Es gibt ja wunderschöne Backgammon-Spielausgaben auch.
Ja, das hat es hier schon auch gegeben. Vor dem Krieg war das nicht so, dass das etwas Exotisches war. Das hat's schon.
Hat das dann auch Backgammon geheißen oder war das Pachisi? Da kennen Sie sich besser.
Ja, das hat ja wahnsinnig viele Namen von Wurfzabel oder ich weiß nicht was alles. Da gibt es ja ganze Serien von verschiedenen Namen. Aber das Prinzip ist ja uralt. Das haben auch schon die Römer gespielt, im Grunde. Und auch das ist ein Derivat, das im Prinzip schon in Ägypten angelegt war. Also das ist sehr, sehr, sehr weit zurückliegend. Das hängt aber auch damit zusammen, dass fast alle Spiele, die wir kennen, zunächst mal einfach sehr, sehr einfache Mechanismen haben. Man nennt es Archetypen.
Haben Sie in Ihrem Buch auch aufgegliedert, dann denkt man erst mal drüber nach, wie Spiele funktionieren. Aber was sind jetzt die Archetypen der Spiele?
Es gibt so eine ganze Reihe von Grundmustern, die kennt man. Zum Beispiel, eine Figur geht an die Stelle, wo eine andere Figur steht und haut die vom Brett. Schach. Oder eine Figur überspringt eine andere, die kommt vom Brett. Dame. Eine Figur überspringt eine andere, die bleibt auf dem Brett. Halma. Mhm. Ja, das sind Archetypen, das sind so Urformen, vergleichbar bei uns mit Grundnahrungsmitteln. Mhm. Ja, wie Kartoffeln oder Reis oder irgend so etwas als einfach Basis. Dass man das dann variiert in unendlicher Form, das haben wir beim Essen mit den ganzen Gewürzen oder den Zubereitungsformen. Aber die Grundformen sind immer gleich. Wir haben keine anderen Grundformen fürs Essen als die Grundnahrungsmittel und die Gewürze. Und jeden Tag kommen neue, interessante, spannende Gerichte auf den Markt. Immer wieder findet irgendeiner einen Kniff, wie man das anders zubereiten kann. Und das ist genau das Gleiche beim Spiel. Mit den Grundformen, mit den Archetypen und den Varianten gibt es eine nicht eingrenzbare Vielfalt von Spielen.
Jetzt habe ich schnell gezählt auf Seite 35 in Ihrem Buch. Da haben Sie 6 Archetypen aufgezählt.
Ja, das ist ja nur beispielhaft.
Das sind ja so die Grundpfeiler.
Ja, das sind ein paar Beispiele. Mhm. Das ist nicht
einige Beispiele archetypischer Muster von Spielformen. Ja. Aber darum lernt man wahrscheinlich als Kind in seiner Entwicklungsphase immer wieder neue Spiele dazu, neue Arten zu denken, logisch zu denken oder Spiele zu verstehen. Weil also wenn man sich mit Spielen beschäftigt oder als ich ein Buch jetzt gelesen habe, da erinnert man sich an so vieles an der Kindheit, wo man beieinander gehockt ist und gesagt hat, das Spiel kenne ich gar nicht und irgendein anderer hat gesagt, das erkläre ich dir jetzt. Und dann hat man miteinander spielerisch Regeln gelernt.
Ja, das war früher so und das hat heute natürlich eine andere Bewandtnis, weil Deutschland hat eine Spielekultur entwickelt in den letzten 70 Jahren oder 75 Jahren, ab Kriegsende, die ganz exorbitant ist. Deutschland ist mittlerweile einfach Weltspitze an Spieleproduktion mit deutlichem Abstand. Es kommen im Jahr als Neuheiten irgendwas über 1000 Stück raus. Jetzt kann man da einiges abziehen, wenn man so marketinggetriebene Dinge weglässt, wie neue Formen von irgendeinem alten Spiel. Also schon wieder ein Carcassonne, aber diesmal auf den Fidschi-Inseln statt irgendwo im Mittelalter. Dann ist das gleiche Spiel in einem anderen Quant. Mhm. Wenn man das weglässt und die Promotion Cards, die auch noch ausgegeben werden, die ein Spiel ein bisschen aufpäppeln sollen, wenn man das alles weglässt, dann bleiben ungefähr 600 bis 700 Neuerscheinungen per Anno übrig, die wirklich neue Spiele sind. Jedes Jahr.
Das ist ja enorm.
Das ist enorm. Das ist eine ganz gewaltige Zahl und ich kriege wirklich jedes Jahr ungefähr 600, 700 neue Spiele auf den Schreibtisch. Da stecken aber immer die alten Archetypen drin. Es hat einen einzigen Archetypen seit vielen tausend Jahren neu gegeben und zwar gar nicht lang her. In den 70er Jahren ist ein Spiel aufgekommen, das kennt jeder, Tetris. Da fallen irgendwelche Steinchen von oben nach unten und wenn man sie nicht rechtzeitig umgedreht hat und richtig positioniert, dann stockt das ganze Ding halt und irgendwann füllt sich's auf und man hat verloren. Was ist der Hintergrund? Die Zeit. Es hat früher natürlich auch Spiele gegeben mit Zeit, mit einer Sanduhr. Die hat man irgendwann einmal umgedreht und dann vergessen hinzuschauen, da war die schon durchgelaufen. Oder man musste zählen oder man musste die Stopper von der Armbanduhr laufen lassen. Das sind sehr ungenaue Dinge. Aber die Zeit im Computer ist absolut auf den Sekundenbruchteil unbestechlich. Die kann ich nicht beeinflussen. Dieses Nicht-Beeinflussen-Können, das war ein neuer Archetyp im Spiel. Das war neu. Das hat es vorher technisch nicht gegeben.
Darüber habe ich natürlich noch nie nachgedacht. Stimmt. Es ging nie um Zeit, sondern wenn das Spiel zu Ende war, wenn einer verloren oder gewonnen hat oder die anderen dann auch fertig geworden sind, dann war es rum.
Auch, ja, ja. Das war aber, die Zeit war ja abhängig davon, wie schnell oder langsam man gespielt hat oder wie viel Glück man hatte oder alle diese Faktoren. Oder ob rumgeschummelt wurde oder die Regeln gedehnt, wie bei Monopoly. Jetzt nehmen wir noch einmal irgendwann Geld auf, das nicht da ist, um weiterzuspielen. Das sind ja Veränderungen von Regeln, auf die man sich einigen kann. Aber gegen die Uhr im Computer, die ist unbestechlich.
Spielerisch vergeht die Zeit mit Ihnen, Dr. Tom Wernig. Ich möchte das immer so gern sagen mit dem Doktor. Da beneide ich Sie. Ich hab das nie gemacht. Da war schön Wetter, aber ich dachte, was brauche ich einen Doktortitel? Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, mit über 80 noch zu promovieren? Dr. Phil, weil eigentlich sind Sie ja Jurist.
Ja, es ist so. Ich bewerbe mich ja nicht mehr. Ein Doktor, wenn man ihn mit 26 oder 28 oder 32 macht, der hilft bei Bewerbungen und der hilft ein bisschen, zumindest anfangs in einer Berufskarriere. Den Rest muss man dann trotzdem selber machen. Also in meinem Alter bewerbe ich mich ja nirgends mehr. Ich brauche den Doktor überhaupt nicht.
Na, mit 87, glaube ich, brauchen Sie sich jetzt nicht mehr bewerben.
Ja, das ist jetzt vorbei.
Obwohl einer drauf ist.
Nein, jetzt nicht mehr. Aber ich wollte eigentlich das über einem halben Jahrhundert akkumulierte Wissen über Spiele einer Nachwelt hinterlassen. Und jetzt habe ich eine ganz blöde Situation. Wenn ich ein Buch schreibe, dann gehe ich an einen Verlag und der sagt, ui, wunderbar, das tollste Buch, das es je gegeben hat, das machen wir mit einem kleinen Kostenzuschuss von 8.000 Euro, drucken wir das. Das heißt zu Deutsch, ich zahle das Risiko von dem Verlag und wenn der auch nur 30 Stück verkauft und den Rest in die Tonne tritt, dann haben die keinen Verlust. Und das Buch ist nicht da, wo ich es haben will. Wenn ich das als Print on Demand selber mache, dann hat es auch keinen Wert, weil das kommt nicht in die Uni-Bibliothek. Ich will aber, dass dieses Wissen greifbar wird in der Uni für Wissenschaftler. Und nachdem ich doch eine Reihe von Büchern geschrieben habe, war das halt ein weiteres Buch. Und ich krieg's nur in die Universitätsbibliothek, wenn das eine Doktorarbeit ist. Dann habe ich gesagt, ja, dann ist wurscht, dann schreiben wir halt eine Doktorarbeit.
Ist auch schon wie ein Spiel.
Ja, das Spiel war eigentlich besonders interessant.
Challenge,
weil,
sagt man heute, zur Herausforderung.
Ja, Challenge klingt
das. Äußere Challenge.
Ja, es klingt ja viel dramatischer, ja, aber das eigentliche Spiel war ja ganz vertrackt am Anfang. Wenn man promovieren will, dann ist das üblicherweise immer in dem Fach, das man studiert und abgeschlossen hat. Als Jurist hätte ich eigentlich nur promovieren können im juristischen Gebiet. Mhm. Ich wollte aber nicht im juristischen und auch das Thema Spiel nicht von der juristischen Seite anpacken, sondern von der spielerischen, inhaltlichen. Es gibt aber ein paar Unis, die sind so schlau, dass sie in ihrer Promotionsordnung eine Regel drin haben, die sagt, in ganz besonderen, seltenen Ausnahmefällen kann eine besondere fachliche Expertise das einschlägige Studium ersetzen. Und diese Regelung zu finden, mit einer Uni, die auch noch an dem Thema interessiert sein könnte, das war schon mal eine Doktorarbeit für sich. Das war nämlich richtig zach. Da habe ich lange, lange, lange gesucht. Denn jede Uni hat eine anders aufgebaute Webseite. Und innerhalb einer Uni gibt es Fakultäten. Und da ist wiederum jede Webseite anders. Und bei einigen ist es eine Rechtsverordnung. Bei anderen ist es in den Statuten der Uni drin. Und also das zu finden, das war allein schon mal eine Arbeit für sich. Und ich habe eine Uni gefunden, die die Möglichkeit geboten hat, diese Expertise umzusetzen als Sonderregelung und die an dem Thema Spiel interessiert war. Die war in Sachsen-Anhalt, in Halle.
Das war aber die Kunstakademie.
Das ist eine Akademie für die Entwicklung von Spiel und Design.
Mhm. Interessant ist, aber ich meine doch, Ihre viele Beschäftigung über Jahrzehnte lang mit Spielen, haben Sie auch gewusst, wie man Strategien entwickelt?
Ja, das kommt eigentlich mehr aus dem Berufsleben, denn ich war lange Zeit in einem Elektronikunternehmen und da lernt man halt ab einem gewissen Punkt einfach das, dass man als Führungskraft Pläne macht und Strategien setzt und die kontrolliert, und ich konnte ja nichts anderes. Das war ja mein Beruf.
Und so haben Sie jetzt die Dissertation geschrieben über das moderne Brettspiel, die unglaubliche Entwicklung von 1950 bis 2000. Die Brettspiele, haben Sie aber gerade vorhin schon gesagt, sind ja schon tausende von Jahren alt. Also die alten Römer haben ja auch schon Brettspiele gehabt. Oder das eine Spiel mit den Bohnen, glaube ich, ist ja auch schon uralt, von den Ägyptern.
Ja, das ist ein afrikanisches Spiel. Das ist eine ganz besondere Geschichte. Bei uns ist ja alles verfolgbar in irgendeiner Weise über die Schrift. Alles, was in Mesopotamien oder Ägypten oder in Griechenland und Rom oder wo auch immer passiert ist, finden wir, und sei es auf Papyrus oder Steintafeln oder wie auch immer, erhalten. Und wir haben die körperlichen Gegenstände, die übrig geblieben sind, zum Teil Jahrtausende alt. Wir haben Spiele, die sind 5000 Jahre alt im Britischen Museum. 5000 Jahre in tadellosem, bespielbarem Zustand. Nur in Afrika, wo man einfach Mulden entweder im Boden gegraben hat oder diese Mulden in ein Stück Holz reingebohrt oder reingeschnitzt hat, da sind die Spielfelder nicht erhalten. Denn was am Boden ist, einer tritt drauf und die Mulden sind weg. Und was Holz ist in dem feuchten Klima, irgendwann, oder Insekten oder was auch immer, das Holz ist keine 2000 Jahre erhalten. Mhm. Das ist weg. Und drum haben wir immer geglaubt, in Afrika gibt's keine Spiele. Aber gerade das Bohnenspiel ist ein wunderbarer Beweis, dass wir als Europäer uns völlig falsch verhalten haben. Wir haben gedacht, und zwar nicht nur die Deutschen, sondern die Franzosen, die Engländer, die Belgier, die alle Spanier, Portugiesen, haben immer gedacht, sie sind den dummen Afrikanern weit überlegen, weil sie nämlich Feuerwaffen hatten. Die Afrikaner hatten Schild, Speer, Pfeil, Bogen, und die anderen hatten Kanonen, Musketen, Pistolen. Ja, da ist es ganz klar, dass die turmhoch überlegen waren, und daraus haben sie den Trugschluss gezogen. Sie sind die Besseren, die Schlaueren, die Klügeren, die Weiterentwickelten, und haben dabei unendliche Werte zerstört. Es gab mal früher ein Königreich Ashanti, weiß kein Mensch heute. im ehemaligen oder jetzt in Ghana, aber das war halt viel größer als Ghana heute, mit einem Gerichtswesen, mit Straßen, mit Schulen, ein wohlgeordnetes, funktionierendes, tadelloses Königreich über lange, lange Zeit mit Kunst und Kultur. Nur Kunst und Kultur fielen halt einfach diesen ganzen räuberischen Europäern zum Opfer, die da die Schwarzen zusammengefangen haben und gesagt haben, das sind billige Arbeitskräfte auf den Plantagen in Amerika oder sonst wo. Und haben diese Länder ausgeplündert und es nicht begriffen, was sie zerstört haben.
Die alte Kultur.
Unter anderem eben auch die Spielkultur. Die wurde nicht beachtet. Wir haben es nicht begriffen. Dabei haben die eine Form erfunden, die ganz sensationell ist. Wenn man bei uns ein Spiel nimmt, wie zum Beispiel Mensch, ärgere dich nicht, dann ist da ein Plan, der steht allen zur Verfügung. Schach, der Spielplan steht beiden Seiten zur Verfügung. Das ist das Land, um das gekämpft wird oder auf dem man wettläuft oder irgendetwas. Aber man unterscheidet sich dadurch. Bei Schach schwarze und weiße Figuren. Die Schwarzen gehören dir, die Weißen gehören mir. Bei Mensch ärgert dich nicht, die Blauen, die Roten, die Gelben, die Grünen, Manschkerln. Ich besitze das Volk. Ja? Meine Streitmacht, meine Leute gehen über das Land. In Afrika ist das anders. Da gehört mir ein Teil vom Land, aber die Figuren, ob das jetzt Steine oder Bohnen oder Erbsen oder irgendwas ist, die wandern und wenn sie über die Grenze kommen, dann sind sie bei dem anderen. Dann geht der mit den gleichen Figuren weiter, die sind nicht markiert, das sind nicht meine oder deine.
Sondern eine neue Gemeinschaft.
Die sind halt jetzt in einer anderen Gemeinschaft. Die wandern und die können wieder zu mir zurückkommen und die wandern hin und her. Aber das Brett gehört nicht allen, sondern das gehört mir oder dir. Das ist ein Konzept, das so anders ist, dass es für uns relativ schwer sich erschließt.
Dass man sich schwer reindenken kann, weil wir,
wir
so ein Gegeneinander haben, eigentlich weniger Mitarbeiter miteinander, wobei es natürlich auch modernere Spiele gibt, wo man miteinander eine Strategie verfolgt. Da kennen Sie sich besser aus, um ein Ziel zu erreichen, oder täusche ich mich da?
Ja, das ist natürlich jetzt die neue Form der kooperativen Spiele, wo es halt darum geht, dass man irgendeine Mechanik im Spiel hat, die der Widersacher ist. Also ganz simpel, ein Spiel wie Feuerwehr, Kinderspiel. Da brennt ein Haus und es brennt in der Form ab, dass immer wieder eine Schicht abgetragen wird. Ja, ein Steinchen kommt weg von diesem Turm und dieser Turm wird immer niedriger. Und entweder räumen die Spieler die verstopften Straßen frei, dass die Feuerwehr rechtzeitig hinkommt, oder das Haus ist nicht mehr da, wenn die Feuerwehr ankommt. Ja, also da sitzt der Motor, der das Ganze treibt, irgendwo in der Mitte, das ist das Spiel selber. Und entweder gewinnen alle Spieler gemeinsam, weil sie rechtzeitig den Feuerwehrwagen zum Haus hinbringen. Und dasselbe gibt es in Varianten, wie man die mag. Also ob das jetzt heißt Herr der Ringe ist oder irgendetwas, immer ist irgendetwas spielimmanent gegen die Spieler. Und die Spieler können nur gemeinsam sich absprechen, wie sie vorgehen, wie sie die Hindernisse überwinden, gewinnen oder sie verlieren gemeinsam. Das sind kooperative Spiele.
Mit wie vielen Spielen haben Sie sich wohl in Ihrem Leben schon beschäftigt? Aber Tausende.
Also wenn ich das wüsste, dann wäre ich jetzt schlauer. Also
noch schlauer?
Nee, Ahnung.
Jetzt kriegen Sie zwei Würfel und ich zwei Würfel. Und wer als erst, was ist Ihr Lieblingszahl zwischen 1 und 6?
Das könnte man anders machen. Sagen Sie mal jetzt ganz schnell eine Zahl zwischen 1 und 6.
4.
Schade, Sie haben verloren. Heute gewinnt 3.
So hat es meine Schwester gemacht. Darum habe ich nie gewonnen, weil die hat unterm Spiel, wenn ich am Gewinnen war, hat die immer gesagt, da gibt es bei Dame noch eine andere Regel.
War das nicht hinter 40?
Das war
heute gewinnt 3.
Und darum, wenn ich dann mit anderen gespielt habe, dann haben die gesagt, was hast denn du für Regeln drauf? Darum kann ich gar nicht spielen. Also wer jetzt erst 3 hat, der darf sagen, jetzt spielen wir Musik. Ich bin nix. Sie? 1 und 4?
Das ist ein 3. Nein, das ist ein
Sie, gell?
Ja.
Scheißen.
Da 3.
Da noch einer. Pasch.
No einer, drei. Ich habe einen Pasch aus. Dreierpasch.
Dreierpasch, dann.
Der ist unschlagbar.
Also, liebe Hörerinnen und Hörer, heute gewinnt drei, egal was Sie selber spielen, mit Ihren Kindern oder Enkelkindern spielen. Heute gewinnt drei. Aber das ist natürlich auch das Lustige beim Spielen, dass man dann sich überrascht oder ein bisschen bescheißt und dann kommt der andere drauf und sagt, nicht mit mir, gell? Das machen wir jetzt nur mal. Wissen Sie dann, wie es noch weitergegangen ist? Sie haben ja gesagt, Sie haben dann als kleiner Bub dann im Speicher das Backgammon entdeckt, ohne die Regeln. Haben Sie es dann irgendwann mal entschlüsseln können, wie das geht, oder jemand in Ihrer Familie gewusst? Und was war dann Ihr erstes richtiges Brettspiel?
Also entschlüsseln konnte das niemand, und ohne Regeln kommt man auf das Spiel nicht. Da führt kein Weg hin.
Ich kapiere es nicht mal mit Regeln, Backgammon, da bin ich jetzt blöd.
Jetzt war natürlich auch noch das Spielmaterial nicht vollständig. Mhm. Also da haben die Würfel gefehlt und die Steine waren nicht komplett. Aber selbst wenn, ohne Regel, ohne Kenntnis der Regel, ist ein Spielmaterial wertlos. Mhm. Ja, hat überhaupt keinen Zopf. Man muss die Regeln kennen, und dann kommt die interessante Geschichte. Alle am Spiel Beteiligten müssen die Regeln kennen. Die können sein, wie sie wollen. Das können Hausregeln sein. Und es gibt ja wahnsinnig viele Hausregeln für viele, viele gängige Spiele, die völlig anders sind wie das, was da gedruckt in der Schachtel drin liegt. Aber das spielt keine Rolle. Wenn sich alle auf die gleiche Regel verständigen, na, passt es schon. Mhm. Ja, das ist im Leben halt genauso. Die Regeln können sein, wie sie wollen. Sie müssen nur von allen begriffen
und akzeptiert werden.
Wenn die nicht akzeptiert sind, haben wir Chaos.
Das ist ja wie bei Stadt, Land, Fluss. Fluss ist ja zwar kein Brettspiel, aber wenn einer gesagt hat, nein, den Beruf gibt's nicht und das Tier gibt's nicht, wenn man sagt, oder den Fluss gibt's nicht. Da hat man ausdiskutiert oder bei Scrabble, dass man nur genommen hat, was im Duden steht. Alles andere gilt nicht.
Die Tyrannenkuh. Ja, oder selbstverständlich haben jeder Tyrann hat eine Kuh, das weiß man doch. Ja, und dann gehen die Diskussionen los.
Und die Diskussion ist ja meistens viel lustiger als die Punktezahl.
Ja, das ist ja auch der Spaß dran.
Ja, spielerisch ist ja auch, spielerisch mit was umgehen. Und man lernt ja dann auch als Kind so viel, dass man mal der Verlierer, mal bei Gewinner ist. Ich meine, ich war immer der Verlierer, aber mir war es ehrlich gesagt wurscht. Und sie gewinnen auch nicht gern. Ihnen ist es relativ wurscht. Es ist schon mal dieser Bitzel, ich darf gern gewinnen, aber wenn ich nicht gewinne. Oder wollen Sie immer gewinnen?
Nein, ich muss nicht gewinnen, weil der Reiz vom Spiel liegt für mich eigentlich darin, dass ich mit dem anderen oder den anderen etwas gemeinsam mache. Mhm. Ich möchte denen in die Augen schauen können. Ich möchte sie anlachen können. Ich möchte sehen, wie die Stirn runzeln, wenn ich einen Zug gemacht habe und sage, das war aber jetzt nicht nett von dir. Oder noch ein bisschen derber ausgedrückt, das gibt's ja auch manchmal. Das ist der Reiz vom Spiel, dass man miteinander etwas macht und das Spiel als Medium dazwischen liegt. Das benutzen wir als Kommunikationsanlass. Ich spiele mit dem Gegenüber, mit Hilfe des Spiels. Und das ist der Reiz, der eigentliche Zauber. Das macht das Spiel.
Und wann haben Sie jetzt dann Ihr erstes Brettspiel gehabt? Dass Sie für sich
der
Zauber eröffnet
hat? Das war eine groteske Geschichte, eine ganze abenteuerliche, wahnwitzige Geschichte. Ein sehr enger Freund von mir, der war damals der Chefreporter der Abendzeitung, der gute Bobby Meyer, der kam aus Amerika zurück und hat den Kaufhaus der Superreichen besucht und hat einen Katalog mitgebracht. Das war zu einer Zeit, wo der Dollar sehr teuer war. Ein Dollar hat 4,26 Mark gekostet. Das war ein Vermögen. Und jetzt hat es so gejuckt, aus dem Kaufhaus der Superreichen irgendwas zu bestellen. Und es gab zwei Items in diesem Katalog drin, die waren unter 20 Dollar. Das eine war ein paar Damenstrümpfe. Und wenn man das jetzt umrechnet, bei 4,26 Mark und 19,95 Dollar, dann waren das halt fast 100 Mark. Und für 100 Mark, das war ein Vermögen, so wie heute 800 Euro oder irgendwas. Das war zu der Zeit eine Kaufkraft, ein wahnsinniger Haufen Geld. Und das Zweite, also dann haben wir gesagt, ein paar Damenstrümpfe für 100 Euro, nein, also das braucht es wirklich nicht, weil ein paar Damenstrümpfe hat damals 7-6 Mark oder sowas gekostet. Also das war aus der Welt. Und das andere war ein Spiel für 1995. Und das habe ich bestellt. und es hieß Ecology. Ökologie, es war sehr früh dran, gerade in Amerika, die ja heute auf der Ökologie mit den Füßen rumtrampeln. Dieses Spiel hat aber nicht funktioniert, überhaupt nicht. Ich habe es immer wieder probiert und es ist immer wieder irgendwann zusammengebrochen. Also einfach, wo es stillsteht, wo es nicht mehr weitergeht. Und dann habe ich angefangen zu tüfteln und rumzuprobieren und habe was wahnsinnig Wichtiges gelernt, nämlich die Regel, die in einem Spiel drinsteckt, die ist zwar da, aber man kann sie verändern, wenn man sich darauf einigt. Ich habe das Spiel zum Laufen gebracht durch Änderungen und plötzlich ging das. Und das war spannend. Und dann habe ich mir noch ein Spiel geholt aus Amerika. Und das war das wunderbare Spiel, mit dem man zwei gegenüberliegende Ränder verbindet, also Nord-Süd oder Ost-West. Und es geht aber nur eine Linie durch, die blockiert die andere. Und das Ding hieß Twixt.
Noch nie gehört.
Und nach kurzer Zeit gab es niemand, der mich schlagen konnte, wenn ich den ersten Zug hatte. Und dann habe ich halt versucht, auf diesem Spielbrett irgendwas zu verändern und habe da am Rand zwei ganz enge Durchlässe gebaut und dann ein Spiel entwickelt, das völlig anders war, aber mit diesem Material auch was gelernt. Und dann habe ich mich bei der Firma, die das Spiel rausgebracht hat, das war ein amerikanisches Unternehmen, das kennt man von diesen ganzen Chemieprodukten, die hießen 3M, dass das Spiel nichts taugt. Und da haben die gesagt, das ist ja eigentlich ganz nett. Und als Spielekritiker, ich habe damals schon für die Zeit geschrieben, wir bringen Sie mal mit dem Autor zusammen, der kommt jetzt zur Spielbarmesse nach Nürnberg und wir setzen Sie zusammen. Da habe ich den berühmten Spieleerfinder Alex Randolph kennengelernt. Wir saßen da auf der Spielwarenmesse in irgendeinem kleinen Kapuff, wo die Mäntel und die Materialschachteln aufbewahrt wurden und hatten das Spielbrett irgendwie schräg auf den Knien. Und ich habe angefangen und war natürlich souverän, der immer gewinnt, habe aber haushoch verloren. Also bitte nochmal. Ich habe angefangen und Alex hat gewonnen. Und das haben wir ein paar Mal gemacht und dann hat er gesagt, weißt du, diese Annahme, dass dieses Spiel determiniert ist, determiniert nennt man vorbestimmt, wer anfängt und die Regel kennt, gewinnt, gibt es schon Spiele auf dieser Welt, zum Beispiel Schach könnte determiniert sein, weil Weiß einen durch die Stellung Königin gegenüber Schwarz vielleicht einen Vorteil hat, aber er ist mathematisch so gering, dass er nicht beweisbar ist. Auch dieses Spiel könnte determiniert sein. Aber spielerisch muss man auf einem ganz anderen Niveau spielen, als du das spielst.
Interessante Erkenntnis für Sie dann.
Und dann hat dieser berühmte Spieleerfinder mich ein halbes Jahr später angerufen und hat gesagt, mich hat das so gewurmt, dass der Spielekritiker Tom Wernick dieses Spiel determiniert nennt. Es hat mir keine Ruhe gelassen. Ich habe jetzt die Kuchenregel erfunden. Ja, was ist das? Sagt das ganz einfach. Zwei Brüder teilen eine Torte. Der eine schneidet sie durch und der andere wählt die Hälfte, die er haben will. Das ist ja sehr gerecht. Und das machen wir bei dem Spiel so, der erste setzt einen Stein und der andere entscheidet, ob er mit dieser Farbe und diesem Stein weiterspielt oder ob er die andere Farbe behält.
Ja, ist ja interessant. Dann haben Sie gleich von einem neuen Spiel gleich die Regeln verändern können.
Ja, sondern der Erfinder des Spiels hat sie verändert.
Weil Sie mit ihm sich auseinandergesetzt haben.
Ja, es war sehr lustig, dass ich das beeinflussen konnte.
Aber wie es so weit gekommen ist bei Erna, wann Sie dann überhaupt das erste Mal Malefiz gespielt haben oder Mensch, ärgere dich nicht oder Halma oder
sehr
Mühle.
Sehr viel später.
Darüber unterhalten wir uns gleich weit. Homo Ludens, der spielende Mensch, das Spiel. ist ganz wichtig im Leben von uns Menschen, der spielerische Umgang auch miteinander. Sie haben ja gerade erzählt, wie Sie dann später schon die ersten Spiele inspiriert haben bei berühmten Spieleerfindern. Sie sind ja selber auch einer, Dr. Tom Werneck. Also jetzt, wo Sie so spät promoviert haben, finde ich, muss man den Doktor schon immer erwähnen. Aber wann hat für Sie die Leidenschaft begonnen als Kind, nachdem Sie sich endlich mal mit Brettspielen beschäftigen konnten? War es das klassische Mensch, ärgere dich nicht?
Nein, das war es nicht. Überhaupt nicht. Damit habe ich mich erst sehr viel später beschäftigt. Aber ich habe dann angefangen, selber Spiele zu entwickeln. Und das war eigentlich eine ganz lustige Geschichte, weil ich habe auf diesem Twix-Brett da wirklich ein Spiel entwickelt. Das habe ich ganz grandios gefunden und habe das dann in vollkommener Unkenntnis von irgendwelchen Dingen an Ravensburger geschickt. Mit dem üblichen Brief von völlig ahnungslosen Menschen, da stand halt drin, dass ich selbstverständlich bei der Titelgestaltung ein Wort mitreden will und wehe, meine Spielregeln werden verändert und sie sollen mir mitteilen, wann sie das Spiel rausbringen. Und außerdem meine Kontonummer wäre. Und, aber sie
da
sollen,
haben sie aber hoch gepokert, um beim Bild zu bleiben.
Ich war ja vollkommen, naiv. Da wurde nicht gepokert, ich war ahnungslos. Ich war vollkommen ahnungslos und unschuldig. Und dann haben die lange Zeit nicht geantwortet und dann passierte irgendetwas. Ich habe nach meinem Studium ein kleines Unternehmen gehabt und da sollten wir ein Buch beim Heine Verlag rausbringen und wir haben halt, mein Partner und ich, wir haben uns verbaselt und haben das nicht rechtzeitig hingekriegt und wurden dann in die Türkenstraße in den Heine Verlag zitiert. Und haben dann als Entschuldigung vorgebracht, weil ich gerade diesen Brief an Ravensburger weggeschickt habe. Ja, ich so wenig Zeit war, weil wir jetzt mit Spielen anfangen. Da wurde der Gesprächspartner ganz still, hat seiner Sekretärin gesagt, bringen Sie einmal ein paar Kekse und Kaffee und keine Telefonate mehr. Und dann an diesem Nachmittag entstand das Konzept der Mitbringspiele. Das sollten sein Spiele im Format von Taschenbüchern, also in der Größe, und zum Taschenbuchpreis als Ausgabe vom Heine Taschenbuchverlag. Diese Schachteln waren ein bisschen windig und labbrig und hatten ein so Stecklasche oben und waren halt leicht zu zerdrücken. Aber die Idee von preiswerten Spielen, die hat dann Ravensburger und alle anderen aufgegriffen, das sind die Mitbringspiele, die man heute kennt, die halt mittlerweile in Größenordnung 12 bis 15 Euro sind. Die entstanden damals in der Türkenstraße im Heine Verlag und dann, wie wir fertig waren, abends, war spät, hat der Lektor zu uns gesagt, so Freunde, jetzt habt ihr genügend angegeben, ich schicke euch morgen 4 Verträge. Und ihr liefert uns 4 Spiele ins Haus, und zwar relativ schnell.
Aber und neue Spiele?
Neu entwickelt. Habe ich gedacht, naja, jetzt habe ich gerade ein Spiel an Ravensburger geschickt, das geht ja ganz leicht, das machen wir. Und komme heim und finde einen Brief vor von Ravensburg, der war verdächtig dünn. Da war offensichtlich kein Vertrag drin. Das war nur ein Blatt.
Oh, wie schlimm.
Sehr geehrter Herr Werneck, in der Geschichte der Menschheit hat es zeitgleich immer wieder grandiose Erfindungen gegeben. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die gleichzeitige Inanspruchnahme der Infinitesimalrechnung durch Newton und Leibniz. Au, 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 war das peinlich. Auch Ihr Spiel
gibt es schon.
Gehen Sie, es gehört zum Handwerkszeug eines guten Spieleerfinders, dass er weiß, was auf dem Markt ist. Dieses Spiel können Sie von einem Mitbewerber kaufen, kostet 9,60 Mark. Und dann bin ich am nächsten Tag zum Obletter gerannt und habe das Spiel gekauft. Tatsächlich, wissen Sie, was das war? Da hat sich ein Mensch erfrecht, meine Idee vor mir zu haben. Das nennt man ein antizipiertes Plagiat. Der hat meine Idee vor mir gestohlen.
Also Sie können ja sagen, Sie haben es ihm nachgemacht.
Nein.
Ein antizipiertes Plagiat. Das schreiben wir gleich auf.
Also, und dann stand noch ein bemerkenswertes.
Welches Spiel war das dann? Fang den Hut.
Nein, es war, wie das damals hieß von dem Mitbewerber, das weiß ich gar nicht mehr, müsste man auch schauen, habe ich vergessen, weil es ja 50 Jahre her ist. Aber es stand noch ein bemerkenswerter Satz in diesem Brief. Und sollten Sie jemals, sehr geehrter Herr Wernick, ein wirklich gutes Spiel erfinden, dann wenden Sie sich bitte wieder vertrauensvoll an Ravensburger.
Aber Sie haben ja später viel mit Ravensburger zusammengearbeitet.
Ja, dann, so, dann habe ich gesagt, aha, ja, und die haben gesagt, man muss wissen, was auf dem Spiel
Markt ist. Und es gab ja noch kein Internet damals. Jetzt gibt man es einfach schnell ein und schaut, was ist ein ähnliches da.
Ja, Internet war ja noch nicht erfunden.
Noch nicht mal von Erna.
Nein, kein antizipiertes Plagiat, ja. Dann habe ich angefangen, Spiele zu kaufen. Bis meine Frau mich ganz scharf angeschaut hat und gesagt, du, auf die Dauer geht das jetzt schon arg ins Geld. Ich weiß nicht, ob wir das auf die Dauer uns so leisten können. Und dann hatte ich wieder mal eine grandiose Idee, weil ich immer so grandiose Ideen habe. Und da habe ich gesagt, ja, die Rezensenten von Büchern, die kriegen ja die Dinge auch immer zugeschickt. Jetzt gehe ich zur Spielwarenmesse nach Nürnberg und sage, ich bin Spielrezensent, da kriege ich halt die Spiele so zugeschickt. Das habe ich auch gemacht. Ich habe mir in meiner kleinen Firma einen Brief geschrieben, dass ich für Öffentlichkeitsarbeit zuständig bin. Das war ich ja auch damals. Und bin auf die Messe und auf den erstbesten Spielestand hingegangen und gesagt, grüß Gott, ich bin Spielrezensent. Und dann gesagt, können Sie mir Ihr Kärtchen geben? Habe ich gestottert, weil auf die Idee, eine Visitenkarte mitzunehmen, bin ich ja noch nicht gekommen. Ich war ja völlig ahnungslos. Völlig ahnungslos. Da habe ich rumgestottert.
Aber so blöd ist man jung.
Und dann rumgestottert und gesagt, die sind mir gerade ausgegangen. Das war jetzt gerade 10 Minuten nach Messeeröffnung.
Ich schreibe es einem auf einen Zettel.
Und dann, was hätten Sie denn gern? Nur die Neuerscheinung oder auch den Backup? Naja, auch ein Backup, selbstverständlich. Und da kamen riesige Kisten von allen Verlagen. Und dann habe ich gedacht, so einfach ist das. Ja, wunderbar, nächstes Jahr bin ich wieder hin. Grüß Gott. Und dann hätte ich hellhörig werden müssen, aber ich war halt unschuldig und unerfahren. Die erste Frage, ja, wir kennen Sie ja vom letzten Jahr. Haben Sie denn unsere Spiele bekommen? Hätte ich aufwachen müssen. Nein, aber ich hatte Kärtchen dabei, ich war ja schon schlauer. Alle Neuerscheinungen, ja, gern, kamen wieder Riesenkisten. Bei Gelegenheit wäre es nett, wenn Sie mal einfach einen Beleg Ihrer Rezensionen schicken würden.
Ach so, die kriegt man nicht geschenkt, da muss man drüber berichten, haben Sie wieder was gelernt.
Ja, und dann im nächsten Jahr bin ich wieder hin und dann war das Spießrutenlaufen, also so ein bisschen... Ja, wir haben da so ein Problem, unsere Sekretärin ist so wahnsinnig schlampig. Sicher haben sie Belege ihrer Rezensionen geschickt, aber wir finden die nicht. Bei Gelegenheit wäre es nicht. Sie wollen wieder alle Neuerscheinungen. Ja.
Jetzt habe ich leider einen Zweier würfeln müssen. Ich muss Sie unterbrechen, weil jetzt kommen gleich die 11er Nachrichten.
Dann machen wir das gleich weiter.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Das ganze Leben ist ein Spiel, habe die Ehre. Bei Dr. Tom Wernick trifft das, meinem Gast heute trifft das auf jeden Fall zu. Er hat zahlreiche Brettspiele erfunden und den weltweit bekannten Preis Spiel des Jahres mitbegründet und im letzten Jahr im zarten Alter von 86 Jahren noch seinen Doktor gemacht bzw. die Doktorwürde verliehen bekommen. Natürlich ist es über Brettspiele gegangen. Das Buch und die Dissertation heißen, es ist in Buchform herausgekommen, die Dissertation ist in Buchform herausgekommen, das moderne Brettspiel, die unglaubliche Entwicklung von 1950 bis 2000. Und über Spiele und Brettspiele und wie Tom Wernick zu Spielen gekommen ist, als Jurist, darüber unterhalten wir uns gleich. Eine Freude und Ehre, mit Dr. Tom Werneck über Spiele zu ratschen. Sie sind der älteste frisch promovierte Doktor Bayerns oder Deutschlands sogar. Und was mit Ihrem Titel eigentlich noch gar nicht so viel zu tun hat, obwohl es ums Brettspiele geht. Ihr Lebenswerk ist mit der Entwicklung des modernen Brettspiels verbunden. Sie sind der bekannteste Spielexperte Deutschlands und der Brettspielpionier und sind Leiter des Spielearchivs. Oder sind Sie es jetzt nicht mehr?
Jetzt bin ich es nicht mehr. Ich habe das ja, ich bin jetzt 87, also ich habe das abgegeben an einen sehr, sehr tüchtigen, fantasievollen und gescheiten Nachfolger. Und der macht es, das ist Christian Fürstbrunner. Der macht es mit Leidenschaft, der macht es auch gescheit und mit Köpfchen und Strategie. Und da bin ich wahnsinnig froh, dass ich das aus der Hand geben konnte und weiß, dass das Archiv in Haar in guten Händen weitergeführt wird.
Wie viele Spiele lagern denn dort?
So ganz genau wissen wir das nicht. Wir haben, weil wir ja keine Angestellten haben, sondern alles mit Freiwilligen machen, haben wir jetzt erst 17.800 Spiele in den Computer geklopft. Das heißt aber, es sind noch sehr viele da, die wir noch nicht drin haben. Also wir haben irgendwas wahrscheinlich über 20.000 unterschiedliche Spiele, die dort lagern.
Und aus welchen Jahren?
Ja, das Allermeiste kommt aus der Zeit nach dem Krieg, vor allem jetzt in neuerer Zeit kommt natürlich sehr viel rein, denn es gibt ja im Jahr etwa 600 Neuheiten, die rauskommen, 600 neue Spiele per anno, das ist ja schon mal eine ganz große Menge, in 10 Jahren sind es schon 6.000, also das läppert sich unheimlich zusammen. Aber wir kriegen auch immer wieder mal ganz alte Spiele und da rufen uns Leute an und sagen, ah, da haben wir irgendetwas, das ist, trauen wir uns gar nicht hergeben, das ist so kaputt und alt und wollt ihr das haben? Und das wollen wir natürlich haben. Da haben wir die wunderbarsten Sachen, wo Leute sagen, naja, es ist gescheiter, wir geben es nicht den Enkeln, die verticken das für 5 Euro bei eBay, sondern wir geben es ins Archiv und da wird es erhalten. Mhm. Wir haben natürlich da Spiele, die schwer zu datieren sind. Also bei manchen steckt eine ganz massive detektivische Arbeit dahinter. Wenn zum Beispiel in der Illustration irgendwo im Hintergrund ein Gebäude ist, dann kann man mal versuchen festzustellen, wann dieses Gebäude gebaut wurde. Und wenn das, dann weiß man, also das Spiel muss neuer sein wie das Gebäude, sonst wäre es ja nicht abgebildet. Mhm. Oder aus Trachten oder aus sonstigen. Denn das Copyright mit der Jahreszahl, das hat man angefangen in den 70ern, im vergangenen Jahrhundert, aber davor gab es keine Kennzeichnung. Also aus dem geschichtlichen oder aus dem bebilderten oder aus dem sprachlichen Kontext kann man mit akribischster Arbeit bei vielen Spielen eingrenzen, aus welcher Zeit sie stammen oder aus der Drucktechnik oder wie auch immer. Aber das ist Detektivarbeit, aber sehr spannend. Und da kriegen wir immer wieder mal einfach ein einzelnes Spiel rein, das wirklich spannend ist. Wir kriegen aber auch ganzes.
Sie werden immer noch überrascht.
Ja, 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 ja.
Das ist ja interessant.
Das ist ja unendlich, denn Spiele hat es ja schon gegeben, natürlich schon in der frühen Zeit, aber da war das immer handwerkliche Qualitätsarbeit in irgendeiner Form mit Intarsien oder Ähnlichem. Aber ab Mitte der 1850 rum, da gab es die ersten Kataloge, wo man Spiele bestellen konnte und das hat bedingt, dass die in einer gleichbleibenden Qualität sein mussten. Und das war die Zeit, wo die Mechanisierung begann, wo die Sachen nicht mehr alle von Hand geschnitzt oder hergestellt wurden, weitgehend, sondern schon zum Teil eben maschinell hergestellt. Und die richtigen Verlage, Otto Meyer, der stammt 1800 irgendwas, 80, irgend 283 wurden der Verlag gegründet. Also professionelle Verlage kamen dann auf, aber auch da alles ohne Jahreszahl. Und sehr, sehr viele von diesen Spielen sind verschwunden. Mhm. Die kennen wir nicht mehr. Da gab es keine Aufzeichnung, da gab es gar nichts. Und taucht immer wieder mal irgend sowas auf, einzeln, und überrascht uns. Es gibt aber auch ganze Sammlungen neuerer Spiele, die wir auch immer wieder kriegen und die nehmen wir natürlich, denn ein Archiv sammelt ja nicht nur ein Spiel, sondern von dem gleichen Spiel, wenn es veränderte Auflagen gibt.
Die Varianten dann.
Die Varianten oder die veränderten Auflagen. Also in der ersten Auflage war es noch Holz, in der zweiten ist es dann plötzlich Plastik als Figuren oder die Spielregeln wurden nachgebessert, verbessert, weil man gemerkt hat, da waren Fehler drin. Oder es gibt bessere Spielformen, die man gelernt hat. Alles das sammeln wir auch, wenn es eben das gleiche Spiel ist, in unterschiedlichen Auflagen. Oder unterschiedliche Logi vom gleichen Verlag.
Die verändern sich ja auch, die Spiele. So ein altes Malefiz-Logo zum Beispiel aus den 60er-Jahren ist heutzutage ja ganz anders. Das Spiel gibt's noch, aber außer aus nostalgischen Gründen verändert man es ja dann und sagt, ja, das ist jetzt die moderne Variante. Aber was Sie gerade gesagt haben, wir haben während der letzten Musik drüber geratscht, ich habe auch leider viel weggeschmissen, was mir jetzt leid tut.
Weil ein Frevel.
Ja, ich weiß, Asche auf mein Haupt. Aber weil diese Kartons, wo diese Spielesammlungen drin waren, die einzelnen Spiele, durch die viele Benutzung ist es irgendwann mal so der Haut und dann fehlen Figuren und dann sagt man, ach, dann hauen wir es weg. Jetzt bereue ich es natürlich. Und es geht ja vielen, die sich an Sie wenden, wahrscheinlich genauso und sagen, da ist nicht mehr vollständig, ist der Haut und ist es so alt. Und das ist ja gerade genau das Kostbare, was Sie suchen.
Also wenn es alte Spiele sind, dann spielt es gar keine Rolle, wenn die geliebt wurden und bespielt wurden und Gebrauchsspuren haben. Das ist ja ganz normal, dass wir jetzt keine fabrikfrischen Spiele von 1890 kriegen. Da braucht man sich nicht zu wundern. Aber es sind ja Zeitdokumente und die sind wertvoll, so wie sie sind.
Das Spielarchiv gibt es seit wann jetzt?
Ach, das gibt es schon seit Mitte der 90er Jahre und es wächst und wächst und wächst und es ist, unser großes Problem ist Platz. Mhm. Ja, wir platzen aus allen Nähten.
Buchstäblich. Und seit wann, da sind Sie ja sozusagen der Erfinder, gibt es das Spiel des Jahres und die Spiele-Erfindermesse, wo Sie aber auch nicht nur als Erfinder, sondern auch als großer Spielekritiker bekannt sind.
Also Spiel des Jahres haben wir gegründet 1979. Das war ein Kollege von mir aus Marburg und ich. Wir haben das gemeinsam aus der Taufe gehoben und da ein paar Kollegen gewonnen, dass wir einen Verein gründen konnten. Denn man braucht in Vereinsgründungen in Deutschland 7 Leute und die müssen ja was davon verstehen. Das waren alles Journalisten, denn Spiel des Jahres ist konstruiert als Kritikerpreis. Mhm. Es ist auch nicht das beste Spiel, sondern das ist das Spiel, das den Kritikern am besten gefallen hat. Denn das beste Spiel kann man ja nicht wählen, das geht ja nicht. Denn jede Bewertung, die ein Kritiker vornimmt, ist ja per se subjektiv. Ich kann nicht sagen, Beethoven kriegt 10 Punkte, aber der Mozart 8. Mhm. Ja, ich kann aber eins sagen, wenn ich Musik höre, dann höre ich lieber Schostakowitsch als irgendwas anderes. Ja, mhm. Das kann ich sagen.
Das ist dann
subjektive, individuelle Präferenz, die kann ich sagen. Und es kann keinen Kritikerpreis geben, der objektiv ist. Das geht ja gar nicht. Es geht nur nach Meinung der Jury, der Kritiker, ist das der Preis, der es verdient, besonders hervorgehoben zu werden. Das ist Spiel des Jahres.
Haben Sie denn in Ihrem Leben ein Lieblingsspiel? Das werden Sie sicher oft gefragt.
Was heißt Lieblingsspiel? Das ist das Spiel, das man immer und immer und immer und immer wieder spielt. Und die Zeit habe ich eigentlich über Jahre und Jahrzehnte nicht gehabt, weil ich ja immer wieder neue Spiele durchspielen musste. Ich habe ja über viele Jahre wöchentliche Spielkritiken geschrieben, wöchentlich. In der Nordwestzeitung Oldenburg lief jetzt gerade die Serie zu Ende, weil das Journal verändert wird, wo ich seit 2000 bis jetzt Ende Juni jede Woche ein Spiel vorgestellt habe.
Das ist ja anstrengend mittlerweile, was Sie alles zusammenspielen müssen.
Und ich habe 5 Jahre eine wöchentliche Zeitkolumne abgeliefert. Und ich habe über 25 Jahre im Wechsel mit meinem Freund aus Marburg die Kolumne geschrieben in der Frankfurter Rundschau und ich weiß nicht was alles. Da muss man immer wieder Spiele spielen, anschauen, bewerten, kennenlernen Das ist ja zum Teil auch richtig herausfordernd.
Und mit wem testen Sie die Spiele? Mit Experten oder mit unbedarften Personen? Wie mit der Familie oder mit Freunden?
Mit der Familie, mit Freunden. Und ich habe in Haar etwas ins Leben gerufen als Aktion vom Bayerischen Spielearchiv. Das ist der Haarer Spieleabend. Den haben wir jetzt ungefähr 750 Mal durchgeführt. Immer am zweiten und vierten Dienstag im Monat kann man in Haar ab 7 Uhr im Bürgerhaus spielen. Kostet nichts. Man muss sich nicht anmelden, muss keine Mitgliedschaft im Club haben. Einfach hingehen. Aber rechtzeitig da sein, weil niemand ein Spielbeck unterbricht, wenn einer um 8 Uhr daher schlappt und sagt, oh, da steht ein Neuer, lass uns jetzt aufhören, damit der mitspielen kann. Das geht nicht, sondern der muss halt um 7 Uhr da sein. Dieselben Spieleabende. Aber an den anderen Dienstagen, wo man nicht in Haar spielt, die gibt's in Aschheim. Mhm. Die haben wir auch gestartet vom Bayerischen Spielearchiv. Und es gibt in Karlsfeld so einen Spieleabend. Und also es gibt Möglichkeiten zu spielen, die alle vom Spielearchiv aus gestartet werden. Noch und nöcher.
Und das Nette am gemeinsamen Spielen ist, finde ich, das ist generationenübergreifend. Das sieht man schon in Familien, dass die Großeltern mit den Enkeln und mit den Eltern spielen und mit den Nachbarskindern. Es geht um das Spielerische, nicht um das Wissen, um das Können. Das hat ja viel mit gerade bei Würfeln viel mit Muscle zu tun und mit Strategie.
Ja, es gibt sogar einen Preis, der heißt Jung und Alt spielt. Da war ich auch zeitlang in der Jury. Das ist die Auswahl von Spielen, die besonders gut geeignet sind, von Großeltern, Eltern, Kindern zusammengespielt werden, generationsübergreifend. Ein ganz wunderbarer Preis, den es auch nach wie vor gibt und was ich sehr befürworte. Ich finde es wunderbar, dass es auch so ein Augenmerk gibt, dass man darauf draufleuchtet.
Wann haben Sie dann die Spieleerfindermesse ins Leben gerufen und ist es dann eigentlich mit den Spielen Ihr Hauptberuf geworden? Sie sind ja Jurist. Haben Sie da überhaupt noch für Ihren Broterwerb Zeit gehabt?
In dem Moment, wo man sowas als Hauptberuf macht, muss man auch irgendwo schauen, wo das Geld herkommt. Und das bedeutet, dass man irgendwo links oder rechts die Hand aufhalten muss. Das ist ganz schlecht. Journalisten, Kritiker müssen unabhängig sein. Mhm. Ja, das geht gar nicht anders. Alles andere ist ethisch nicht vertretbar. Nein, das war reines Hobby, das war Vergnügen, das war mein Spaß neben meinem Beruf. Mhm. Die Spieleerfindermesse, es gab eine sehr, sehr gute, interessante Aktivität in Göttingen. Da kamen irgendwas 250 bis 300 Leute zusammen, die ihre Spiele vorgestellt haben und ungefähr 30, 35 Redakteure. Und ich habe das mal analysiert, was da alles zusammenkommt und habe festgestellt, über 80% kommen aus einem Umkreis von 300 Kilometer oder weniger wie Göttingen. München ist 600 Kilometer von Göttingen weg. Wenn ich hier eine andere Spieleerfindermesse aufziehe, dann haben wir einen Überlappungsbereich vielleicht, wo 2 oder 3 Leute drin sitzen. Und habe also in München die Spieleerfindermesse gegründet, die ich aber völlig anders aufgezogen habe. Mich hat das erschreckt, 200-300 Leute mit Spielen und 30 Redakteure, das ist ja eine Ratio von 1:8 oder irgend sowas. Und da sind viele Redakteure sehr frustriert nach Hause gefahren, weil sie gesagt haben, wir haben das neueste Siedler von Catan oder Carcassonne oder irgendetwas nicht entdeckt, obwohl es da gewesen wäre. Und viele Erfinder sind heimgefahren und haben gesagt, nicht ein einziger Redakteur war an meinem Stand und hat mit mir gesprochen, weil die einfach die Zeit und die Möglichkeit. Drum habe ich das anders aufgezogen und habe gesagt, maximal 100 Spieleerfinder und die gleiche Anzahl von Redakteuren. Dann habt ihr plötzlich eine Ratio nicht von 1:8, sondern 1:3. Und damit hat jeder Redakteur alle Spiele sehen können und jeder
ausprobieren können auch.
Jeder Erfinder konnte mit jedem Verlag reden. Mhm. Diese Messe habe ich auch anders aufgezogen. Die war international ausgerichtet, bis hin, dass wir gesagt haben, wenn da Erfinder aus Italien, die nicht Englisch können oder aus Tschechien oder irgendwo da sind, wenn da 3 Leute aus dem Land kommen, die Sprache Englisch nicht beherrschen, dann stellen wir kostenlos einen Dolmetscher hin. Die internationale Spieleerfindermesse ist mittlerweile übernommen worden von der Spielwarenmesse in Nürnberg. Und das ist ein integrierter Teil dieser, der größten Spielwarenmesse der Welt, jetzt in Nürnberg. Das ist natürlich ein unglaublicher Lebenserfolg, wenn man sagt, ich habe das klein angefangen und jetzt ist es Teil dieser Messe.
Und nach Ihrer großen Niederlage, wo Sie erst das Spiel meinten, erfunden zu haben, wie viele Spiele haben Sie danach dann wirklich erfunden, die jetzt gespielt werden?
Die jetzt nicht mehr gespielt werden, weil Spiele sind ja alles Produkte, die eine Zeit haben. Das war vor allem in den 70er Jahren und mit 1979 als Spiel des Jahres aufkam, musste ich natürlich sofort aufhören, Spiele zu erfinden und sie entwickeln, denn ich kann nicht zugleich Juror in der Jury sein und ein Spiel auf dem Markt haben, das wählbar ist. Das ist ja ethisch nicht vertretbar. Das kommt gar nicht in Frage. Also habe ich da aufgehört. Es ist jetzt noch irgendein Spiel, das aber im Prinzip schon sehr in den 70ern erfunden wurde. Das heißt Words mit Z am Schluss, weil das muss ja modern ausgesprochen werden. Das ist ein unglaublich lustiges Wortspiel, wo man einfach mit ein paar Würfeln Buchstaben auf eine Fläche legt und muss den Linien folgend irgendwelche Worte finden. Und wer am meisten hat, die anderen nicht haben, gewinnt. Ein sehr schnelles, nettes Spiel. Aber sonst sind keine Spiele mehr von mir auf dem Markt, weil die waren alle in den 70er Jahren.
Aber wie viele waren es? Was schätzen Sie oder wissen Sie es genau?
Ja, irgendwas um die 40 rum.
Das ist aber enorm. Vor allen Dingen für Sie dann ein später Ruhm nach dem Debakel, das erste Spiel. Wie kann es sein, dass immer, weil Sie haben ja gesagt, es gibt so ein paar Archetypen, immer wieder Neues kommt, was dann interessant und spannend ist? Wie zum Beispiel, weil es auch auf dem Titelbild Ihres Buches ist, die Siedler von Catan. Das ist ja eines der berühmtesten Spiele, das ja auch spät auf den Markt kam. Ich glaube erst in den 80er oder 90er Jahren. Oder Risiko, das auf einmal gespielt haben. Wie passiert es heute noch, dass Spiele ganz berühmt werden und andere überhaupt nicht?
Spiel des Jahres kann natürlich schon ein Spiel, einen Titel rausstellen, aber leben tut es dann erst durch die Mund-zu-Mund-Propaganda. Mhm. Wenn ein Spiel gespielt wird und es irgendeiner kennenlernt bei Freunden und rausgeht, sagt, wow, das muss ich auch haben und rennt am nächsten Tag und bestellt sich das Spiel oder kauft sich's im Laden bei Müller oder sonst wo, dann kriegt das Spiel plötzlich Beine und das Die Siedler von Catan, die waren so ein Spiel, das sich ganz von selber verbreitet hat. Und zwar deshalb, weil es eigentlich unseren europäischen Zeitgeist widerspiegelt. Wenn man mal sowas nimmt wie Monopoly, dann ist es die krasseste und brutalste Form von Kapitalismus. Mhm. Das heißt, es ist ein Nullsummenspiel, zu Deutsch. Das, was du verlierst, gewinne ich. Ja, ich nehme es dir weg. Und das Ziel ist, den ersten kaputt zu machen, den zweiten kaputt zu machen, den dritten und einer bleibt übrig und der hat alles Geld von allen.
Sehr aktueller als in meiner Kindheit, da haben wir es ja gespielt. Und jetzt wird es mir erst bewusst, wie kapitalistisch und gemein das eigentlich ist.
Ja, was macht denn der Herr Trump?
Da habe ich nie gewonnen.
Was macht denn der Herr Trump?
Die Schlossalleen sich holen, und zwar alle.
Und zwar mit jeder denkbaren Brutalität und jeder bedenkbaren Rücksichtslosigkeit. Wenn man jetzt mal das vergleicht mit Catan, was ist das eigentlich? Da sind die Straßen für alle benutzbar, da scheidet keiner aus, alle sind am Spiel beteiligt bis zum Ende und wenn ich etwas brauche, dann muss ich handeln. Ich muss dir etwas anbieten. Und entweder steigt der andere auf mein Angebot ein und nimmt es an oder er sagt, nein, so nicht, noch ein Schaf mehr oder ein Ziegel mehr oder irgendetwas. Aber wenn sie beide nicht zufrieden sind mit dem Handel, dann machen wir ihn nicht. Was ist denn das? Das ist unser europäisches Denken, das ist Europa. Grenzen aufmachen, wir müssen sie jetzt zum Teil wirklich mit blutenden Herzen zumachen, damit wir keine illegale Einwanderung kriegen, da kann man sehr lang drüber streiten, ob das eine gute Idee ist. Aber die eigentliche Idee ist, Grenzen aufmachen, eine Währung, überall hin können. Jeder kann Schengen-Abkommen, kann sich in ganz Europa frei bewegen. Das ist eine ganz andere Denkweise und das spiegelt sich im Spiel, weil alles, was der Mensch tut, sich immer im Spiel spiegelt. Ob das jetzt Religion ist oder ob das Musik ist oder ob das was auch immer es sein mag. Es spiegelt sich immer das, was die Menschen tun, im Spiel.
Im Spiel wieder.
Und es hat eine Sonderheit, die wir im Leben nicht haben. Wenn ich im Leben eine Entscheidung treffe, und sei sie noch so trivial, und wenn die Entscheidung nur ist, ich esse jetzt eine Wurstsemmel, dann habe ich die Wurstsemmel gegessen und ich habe keinen Hunger mehr. Ich kann diese Entscheidung nicht rückgängig machen. Im Spiel kann ich Entscheidungen rückgängig machen, in der Form, dass ich sage, okay, jetzt fangen wir nochmal an. Gleiche Startaufstellung, gleiche Bedingungen, aber jetzt mache ich eine andere Strategie.
Ach, wäre das schön, wenn das im Leben so funktionieren würde.
Das ist der Unterschied zwischen Spiel und Leben, dass Entscheidungen nicht unwiderruflich und nicht veränderbar sind. Da ist es ist einfach das Spiel im Vorteil. Das bedeutet ja auch, dass wir Sandkastenspiele machen können. Früher hat man das wirklich mal simuliert und zu sagen, wir modellieren mal ein bestimmtes Gelände mit einem Fluss und einem Tal und einem Berg und irgend sowas und dann schauen wir mal, wie bringen wir unsere Truppen darüber, über den Fluss. Schicken wir erst die Soldaten oder lassen wir erst mit die Panzer fahren und wenn, was machen wir mit der ganzen Fourage? Bringen wir rechtzeitig das Benzin hin und die Munition? Das hat man am Sandkasten durchgespielt und wenn es nicht funktioniert hat, hat man die Entscheidung revidieren können neu. Das macht man heute mit dem Computer. Ja? Aber früher, darum hieß es auch Sandkastenspiele, hat man einfach mal solche Dinge durchprobiert. Und alles, was wir im Leben machen, wenn wir ein neues Problem haben, lass uns das mal durchspielen. Das sagt ja schon die Sprache.
Spielen wir es mal durch. Das ist wie eigentlich auch wie Rollenspiele.
Ja, lass uns das mal durchspielen. Ja, das ist erst einmal ein gedankliches Probieren und wenn es nichts wird, fangen wir neu an. Das kann das Spiel. Das kann das Leben nicht.
Das ganze Leben ist aber doch ein Spiel. Und Sie haben viel Zeit Ihres Lebens mit Spielen verbracht. Das ist für Sie dann schon eine Leidenschaft geworden.
Ja, das ist ein spannendes und unheimlich bereicherndes Hobby, weil wenn es nichts gibt, was Menschen beschäftigt, dass sie nicht umsetzen ins Spiel, dann ist es auch zwangsläufig, dass man diese Dinge kennenlernt. Also plötzlich musste ich mich mal mit Topologik beschäftigen. Das ist ein mathematischer Zweig. Man kennt es also, wenn man einen Gürtel um die Hälfte umdreht und dann in der Mitte zerschneidet, gibt es ein doppelt so langes Band oder zwei ineinander hängende Ringe. Ja, das ist Topologie. Eine Anwendung daraus. So, mit dieser Mathematik muss man sich auseinandersetzen, wenn man ein Spiel verstehen will, das sich mit Topologie beschäftigt. Mhm. Wenn es um Geschichte geht, irgendwas in Ägypten, ein Sonnengott, der, ich weiß nicht was, dann muss ich halt auch irgendwann mal nachlesen, was das bedeutet. Wer war denn das? Und wie war denn da dieser Amun-Glaube? Oder wie hat es, was steckt da geschichtlich dahinter? Also Spiel, wenn man das als Anregung nimmt, treibt einen immer wieder in neue, interessante Dinge hinein, das ganze Leben lang.
Schön, wenn man so sieht. Es gibt so ein paar Spiele, Klassiker eben, wie Halma Malefiz, Mensch, ärgere dich nicht. Da haben wir immer Pause gemacht, weil wir uns alle geärgert haben. Ich am wenigsten, mir war es wurscht. Und es gibt Spiele, die dann wieder verschwinden. Wann bleibt ein Spiel ein Klassiker und wann kommt ein Spiel aus der Mode?
Also es muss auch ein Spiel dem Zeitgeist entsprechen. Also ein klassisches Beispiel sind Spiele wie Carcassonne oder Siedler von Catan, weil sie eben das spiegeln, wie wir denken und was in unserer Gesellschaft, in unserem Denkvorrat eigentlich richtig passt. Es gibt natürlich Klassiker, wie zum Beispiel Mensch, ärgere dich nicht. Und man meint immer, das ist eine fantastische deutsche Erfindung, aber erstens gibt es als Petit Chevaux in Frankreich oder Ludo in Amerika oder Newt in Korea sehr, sehr viele sehr ähnliche Abläufe. Aber kein Mensch weiß, dass das der Spiegel der Religion ist. Das Spiel kommt aus Indien.
Mensch, ärgere dich nicht, das wundert mich jetzt.
Ja, das ist ja das Tolle an Spielen, dass man da Dinge entdeckt, die eine ganze Welt darstellen. Ursprünglich war das ein Spiel, das in Indien sehr, sehr, sehr verbreitet ist, denn man findet viele Spielfelder ausgelegt in Marmorplatten in den Gärten von den Fürsten, aber auch Einritzungen in Stein vor den Tempeln, wo die Bettler saßen und gespielt haben. Man tritt ins Leben ein, man geht ein Stück, stirbt, kriegt eine neue Chance, Reinkarnation, wieder Eintritt in das Leben. Geht ein Stück, stirbt wieder, hat eine neue Chance und irgendwann zieht man ein ins ewige Nirvana, aus dem man nicht mehr vertrieben werden kann. Das ist der Ursprung. Daher kommt das. Das hat nur irgendeiner dann in ein etwas moderneres optisches Gewand gepackt. Der gewisse Herr Schmidt, 1910. Und dann kam halt das Schreckliche, dass der Krieg war und er hatte einen Vorrat von 3000 Stück im Lager und musste das Lager räumen. Und dann hat er die, statt sie zu verschrotten, hat er sie an die Lazarette verschenkt und die Menschen, die aus dem Ersten Weltkrieg da verwundet zurückkamen mit abem Bein oder abem Arm, die haben im Heilungsprozess, um sich zu unterhalten, das Mensch ärgert dich nicht gespielt. Und wie der Krieg vorbei war und sie zurückkamen in die Familien, haben die nicht über die Gräuel des Krieges gesprochen. Das wurde ja auch nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde das einfach totgeschwiegen, was da war. Die haben dann berichtet, mit was sie gespielt haben. Und so kam das Mensch ärgert dich nicht natürlich in eine unglaubliche Verbreitung bei uns. Das ist auch in anderen Ländern selbstverständlich wird es da gespielt.
Aber es ist ja auch ein Spiegel der Geschichte des jeweiligen Landes, was Sie jetzt gerade erzählen, das ist schon sehr berührend.
Ja, das ist eigentlich immer so. Alles, was der Mensch tut, spiegelt er im Spiel. Also da kommt man ununterbrochen drauf. Wenn man so etwas nimmt wie ein Spiel, das heißt Senet. Das ist 5000 Jahre alt, 4800 hat man viele in Stein gemeißelte Bilder oder Papyri gefunden in Ägypten und auch Schriften, die das beschreiben. Das ist das Problem, das wir heute im Backgammon haben. Was heißt das denn genau? Das sind zwei Völker, die gegenläufig laufen und entweder sind da so viele Steine auf einem Feld, dass man da sich nicht draufstellen kann, weil kein Platz ist. Wenn nur einer da ist, wird er verdrängt, er wird rausgeschmissen. Das ist, zwei Völker laufen den gleichen Weg in gegenläufiger Richtung. Wie geht man mit diesem Problem um?
So habe ich das noch nie gesehen, ist ja hochinteressant.
Das ist ja auch mit Halma so. Mhm. Was passiert denn da wirklich? Man meint, das ist ein abstraktes Spiel, ja keine Rede. Das ist ja ganz konkret. Zwei oder drei Völker verlassen ihren Wohnraum und ziehen in das gegenüberliegende Land. Wie geht man damit um? Bringt man die, die im Weg sind, um? In Halma? Nein. Man springt über, also springt über sie drüber. Das heißt, man geht auf dem Fußweg an ihnen rechts oder links vorbei. Man bringt sie nicht um, ja, um weiterzukommen. Im Gegenteil, man benutzt das als Leitlinie, wo ich hin muss. Das ist das Überspringen. Tack, 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 tack.
Schönes Bild.
Und ebenso mussten die bei Senet eine Entscheidung treffen, wie gehe ich damit um, dass die Figuren in gegenläufiger Richtung laufen, schon vor 5000 Jahren. Schmeiße ich den raus oder bringe ich ihn um, aber kriegt er neue Chance, dafür wieder mitspielen oder fliegt er ganz raus? Das sind ja Entscheidungen, die man einmal treffen muss und die eigentlich lebensnah sind.
Was hat Sie eigentlich am Brettspiel so fasziniert? Haben Sie nicht auf Spiele allgemein, wie auch zum Beispiel Kartenspiele oder Ballspiele, sondern was war für Sie das Faszinosum der Brettspiele? Weil die strategischer sind.
Nicht alle. Es ist immer eine Bandbreite von auf der einen Seite Glück und auf der anderen Seite Entscheidung. Und das kann man sich als Band vorstellen. Mhm. Von 1 bis 100 oder 10 spielt keine Rolle, wie man das Band anlegt. So, entweder ist der Zeiger auf diesem Band ganz links, dann ist es ein reines Glücksspiel, Roulette, oder ganz auf die andere Seite, bis zum Anschlag, dann ist es reine Strategie, wie zum Beispiel Schach. Ja, da ist gar kein Würfel drin, obwohl der Podolski so schlau war, mal zu sagen, Fußball ist wie Schach, nur ohne Würfel. Der hat es halt nicht begriffen, dass keine Würfel drin sind.
Warum habe ich gerade gestutzt? Schach ist doch kein Würfel.
Ja, eben.
Vielleicht hat es meine Schwester damals versteckt, die was.
Ja, also es ist ja immer eine, oder ist eine Mischung. Gedacht. Irgendwo auf diesem Band ist das Verhältnis zwischen Glück und Entscheidung.
Wie im echten Leben.
Und das kann hin und her geschoben wie ein Zeiger. Und das ist das, was der Spieleautor definiert, wenn er ein Spiel entwickelt. Und es gibt Leute, die sind so gepolt, dass sie, weil sie ihre Denkweise haben, reine Strategiespiele machen und andere machen reine Glücksspiele. Und das ist spannend bis dort hinaus.
Und es gibt immer wieder was Neues. Ich meine, Sie haben ja diese Messe, Sie haben ja das Spiel des Jahres. Es gibt immer wieder was Neues. Oder wiederholt sich jetzt im Laufe der Jahrzehnte?
Es gibt natürlich die Spielprinzipien, die Archetypen, die da sind. Aber es gibt diese Grundnahrungsmittel, die da sind. Und immer wieder gibt es ein bisschen anderes Gewürz oder ein bisschen länger gekocht oder ein bisschen früher in die Pfanne geschmissen oder das Gewürz früher oder später zugefügt und plötzlich schmeckt es anders. Und das ist beim Spielen eben auch so. Die Archetypen sind da und die Varianten, die sind mittlerweile bekannt. Und immer wieder gibt es richtig tolle, neue, faszinierende, hinreißende Ideen.
Gibt es ein Spiel all diesen Tausenden von Spielen, das Sie am meisten überrascht oder begeistert hat im Laufe der vielen Spielejahre Ihres Lebens?
Nein, was deshalb nicht, weil es so wahnsinnig viele ganz, ganz, ganz tolle Spiele gibt. Spiele, die faszinieren. Aber ich muss noch einmal diesen Vergleich mit dem Essen bringen. Wenn mich jemand fragt, was ist denn das beste Gericht, dann kann ich sagen, hast du viel Hunger, hast du wenig Hunger, hast du viel Zeit, hast du wenig Zeit. Es gibt Tage, da mag man einen Schweinsbraten. An anderen Tagen mag man einen Wurstsalat oder irgendwann mag man nur ein Brot mit einer Butter drauf oder und dann mag ich wieder ein Austern oder ein Kaviar oder irgendwas. Es variiert doch von der Situation. Beim Spielen ist das auch so. Wie viel Zeit haben wir? Wer ist mein Spielepartner? Wie viele Spielepartner habe ich? Einen oder sind es eine ganze Gruppe? Wie ist die Situation? Sind wir, haben wir schnell ein Spielchen runterhauen und dann müssen wir wieder arbeiten? Oder? Also es gibt immer andere Situationen und deshalb braucht man immer wieder andere Spiele. Und selbst das gleiche Grundprinzip, ein bisschen verändert, ist in einer anderen Situation das richtige Spiel. Und in der ein bisschen veränderten Rahmenbedingung passt das Spiel schon immer. Und das ist das Faszinierende an dem Spiel, dass es immer wieder neue Facetten hat.
Wie schön. Sie haben jetzt wirklich die Welt der Spiele eröffnet, auch schon durch die Lektüre Ihres Buches, Dr. Tom Werneck, das moderne Brettspiel, die unglaubliche Entwicklung von 1950 bis 2000, vor kurzem im Piatnik Verlag erschienen. Drinnen ist auch gleich wieder ein Würfel. Spiel zieht sich durchs Leben, Spiel hat sich durch unseren Ratsch gezogen. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs gemeinsame Würfeln und das gemeinsame Ratschen und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Wenn jemand Ihnen Spiele schicken will, die Sie noch nicht haben, das ist im Internet zu finden, das Spielearchiv.
Bayerische Spielearchiv findet man immer und da kriegt man auch das Buch, weil das ist nicht im Buchhandel verfügbar, aber das kann man im Spielearchiv bestellen und die schicken das versandkostenfrei.
Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit dem Buch, weiterhin mit allen Spielen. Spielen Sie heute noch was mit der Enkelin vielleicht?
Weiß ich noch nicht. Der Tag ist ja noch nicht rum. Das sehen wir dann schon.
Hatte die Ehre, es war ein großes Vergnügen, mit Ihnen zu ratschen. Für Gott, Dankeschön.
Habe die Ehre.